Deutschlandfunk Doku.
My concentrated abilities are somewhat lower than it was before. We're sitting with my wife in the safe room at that time.
Er kann sich nicht mehr gut konzentrieren, sagt Alon Pauker, seit er mit seiner Frau im Schutzraum gesessen hat.
You're so concentrated to save yourself, like you understand that something will happen later.
Für ihn sei es nur noch ums Überleben gegangen. Einen Tag und eine halbe Nacht lang. Im Schutzraum seines Häuschens im Kibbutz Be'eri, am Gazastreifen, am Rande der Negev-Wüste. So empfängt mich der 50-jährige Historiker und bittet um Nachsicht.
We had the WhatsApp groups. We start to understand that they burn houses.
Über die WhatsApp-Gruppen hörten wir, dass sie Häuser niederbrennen, Menschen ermorden und entführen. Wir saßen 15 Stunden lang mitten in einem Schlachtfeld. Verglichen mit anderen hatten wir Glück. Die Terroristen sind nicht in unser Haus gekommen und wir mussten an der Türklinke des Schutzraums nicht um unser Leben kämpfen. Und sie haben mein Haus nicht
niedergebrannt. And hear the battle all around.
Wir mussten nur im Schutzraum sitzen und die Schlacht um uns herum miterleben.
Am 6. Oktober, am Vorabend des Massakers, bei dem mehr als 90 Bewohner ermordet und 30 entführt wurden, feierte Be'eri den 77. Jahrestag seiner Gründung. Die Geschichte von Be'eri spiegelt die tragische Rolle vieler Kibbuzim. 1946, in einer Nacht- und Nebelaktion zusammen mit 10 anderen Siedlungen errichtet, sollte Be'eri eine jüdische Präsenz in der Negev-Wüste etablieren. Der Negev war bis dahin nicht von Juden bewohnt. Die Errichtung der Kibbuzim an der Grenze zu Gaza barg die nächste Tragödie schon in sich. Im Krieg von 1948 wurden die arabischen Bewohner aus dem Hinterland vertrieben, um die exponierten jüdischen Siedlungen zu sichern. Die Flüchtlinge flohen in den Gazastreifen.
Der Kibbutz war ein Instrument der zionistischen Bewegung, um die Grenzregionen zu besiedeln. Wenn man das als Gemeinschaft macht, wird es einfacher. Die Leute helfen sich einfach gegenseitig. Für sie war der Kibbutz das beste Mittel zur Sicherung der Grenzen. Die jüdische Bevölkerung in Palästina schätzte den Kibbutz nicht wegen seiner sozialistischen Lebensweise, sondern wegen dieser Pioniertat, dem schwierigsten und wichtigsten Beitrag zur Errichtung eines unabhängigen jüdischen Staates.
Alon Pauker meint, dass sich die Beziehungen zwischen dem Kibbutz und dem jüdischen Staat schon direkt nach 1948 veränderten und die Basis für die spätere Krise bildeten.
Mit der Staatsgründung hatte der Kibbutz seine Aufgabe erfüllt. Der Staat war da. Die Kibbuzim wollten sich jetzt auf den Aufbau der eigenen Gemeinschaft konzentrieren. Diese beiden Faktoren, der Staat braucht dich weniger und die Mitglieder sind müde, haben den Kibbutz dazu veranlasst, eine neue Richtung einzuschlagen.
Der Überfall auf die Kibbuzim am 7. Oktober hat das Ansehen der Kollektive unerwartet gestärkt und das Gespräch über ihre Zukunft neu entfacht.
Zurück zur Utopie. Der Kibbutz sucht nach einer neuen Rolle. Ein Feature von Daniel Zielbrecher.
Ich habe in Israel viele Überraschungen erlebt. Der Besuch eines Kibbutz war aber vielleicht die größte. Denn hier, das spürte ich deutlich, war ich dem Geheimnis nahe, dass die Wiedergeburt eines über die ganze Erde zerstreuten, gedemütigten und verachteten Volkes in eine selbstbewusste und tapfere Nation bewirkte. Diese Berge Judäas waren in ihrer Kargheit fast unbewohnbar geworden. Doch schon ist das Land von jungen Siedlungen überzogen. Weit verstreut blinken die Dächer junger Kibbuzim, deren Häuser nach wenigen Jahren harter Aufbauarbeit bereits in dichtes Grün gebettet sind. Denn auch die Erde Judäas ist fruchtbar. Man sagt, dass die Berührung mit dem biblischen Boden bereits rein körperlich einen vom jüdischen verschiedenen israelischen Typ hervorbringe.
Zwei deutsche Reiseberichte über Israel aus den 50er Jahren. Damals kamen zum ersten Mal nach dem Krieg Deutsche in das Land. Sie schufen Erzählungen, die unser Bild von Israel bis heute beeinflussen. Der Kibbutz spielte dabei eine zentrale Rolle. Er schien das Wunder, ja das Heroische der Gründung Israels zu verkörpern. Der Kibbutz wurde bewundert, ebenso wie das Land selbst. Die Wunschvorstellung vom Juden, der durch die Berührung mit der Scholle zu einem neuen Typen, dem Israeli, wird, war nicht nur in Deutschland populär. Auch in Israel war der Kibbutz von Mythen umgeben und stand für das Neue und Revolutionäre, das sich im Land zu entfalten schien.
Am 14. Februar 1940 stieg die erste Gruppe den Hügel hinauf. Oben gab es nur Bäume und Felsen. Einige Dutzend junge Leute, alle etwa 20 Jahre alt und ohne jede Erfahrung, gründeten so einen Kibbutz.
Die jungen Leute kamen aus Deutschland. Sie nannten den Kibbutz Matsuwa. Er liegt direkt an der Grenze zum Libanon.
Das war in der Zeit, in der Flüchtlinge aus Europa, aus Deutschland kamen. Wir mussten Siedlungen bauen und die Grenzen sichern. Matsuwa sollte laut Teilungsplan im Libanon liegen.
Edna Nathans. Sie wurde 1942, zwei Jahre nach der Gründung, in Matsuwa geboren. Ihr Vater war damals 24 Jahre alt und stammte aus Berlin. Ihre Mutter war 22 und kam aus Hamm in Westfalen. Die mehr als 50 jungen Leute aus Deutschland wohnten die ersten Jahre in Zelten, bauten eine Mauer und einen Wachturm, räumten Steine. Während des Krieges von 1948 wurde Edna zusammen mit allen Kindern des Kibbutz nach Haifa evakuiert, 50 Kilometer von der Grenze entfernt. Warum hatten ihre Eltern das Leben in einem Kibbutz an der Grenze gewählt? Zog sie den Zionismus an? Oder das Kibbutzleben?
Beides. Nicht nur Zionismus, sondern auch Sozialismus. Gleichheit für alle. Niemand besaß etwas. Das Motto war, nach den eigenen Fähigkeiten geben und nehmen nach eigenen Bedürfnissen. Das war nie 100%. Es gab immer solche, die mehr gaben, als sie konnten, und solche, die mehr hätten geben können und immer mehr für sich selbst forderten. Diese Dinge haben der Realität nicht immer standgehalten. Aber in den ersten Jahren haben sich alle sehr bemüht, Gleichheit und Solidarität zu wahren.
Heute, mit 81, musste Edna Nathans zum zweiten Mal in ihrem Leben wegen eines Krieges den Kibbutz Matsuwa verlassen. Am 8. Oktober 2023, einen Tag nach dem Angriff der Hamas auf die Kibbutzim am Gazastreifen im Süden, wurden auch die Kibbutzim und Siedlungen an der Grenze im Norden evakuiert und zum militärischen Sperrgebiet erklärt. 120.000 Menschen zogen in Hotels oder zu Verwandten. Ich besuche Edna bei ihrer Tochter im Kibbutz Gan Ner. Während ich mit Edna spreche, fliegen Kampfjets über das Haus. Wir sind hier 80 Kilometer von Matsuwa entfernt, in der Nähe der Grenze zu Jordanien und Syrien. Die israelische Luftwaffe fliegt hier täglich Angriffe. Edna hat seit Ausbruch des Krieges im Oktober 2023 an vier verschiedenen Orten gewohnt, bei Verwandten und in Hotels. Will sie nach Ende des Gazakrieges nach Matsuwa zurück? An die Grenze zum Libanon, an der jeden Tag geschossen wird?
Ich selbst kann mir nicht vorstellen, woanders zu leben. Aber man hört immer mehr die Umdenken. Und zwar sowohl wegen des gemeinsamen Traumas, als auch wegen des mangelnden Vertrauens in die Regierung. Früher war jemand, der den Kibbutz oder Israel verließ, ein Verräter. Jetzt nicht mehr.
Die Menschen fragen sich, wann wir nach Hause zurückkehren können und in welchem Zustand der Kibbutz sein wird. Der Kibbutz hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Es gibt viele Externe, die nicht mehr so ideologisch motiviert sind. Und wenn man plötzlich selbst so lange an anderen Orten gelebt hat, sieht man, dass das auch in Ordnung ist. Ich weiß nicht, ob ich in die Gefahrenzone im Norden zurückkehren möchte, wenn es mir woanders auch gut geht.
Der Kibbutz Matsuwa, das Wehrdorf der 40er Jahre, ist 80 Jahre nach der Gründung zum Teil privatisiert. Nur ein Viertel der etwa 1000 Bewohner sind heute noch Kibbutz-Mitglieder. Der Rest sind Besitzer von privaten Eigenheimen, die auf Kibbutzland gebaut wurden. Gemeinsame Einrichtungen wie Speisesaal oder Kinderhaus sind verschwunden. War es leicht, sich auf dieses neue System einzustellen, in dem die Gemeinschaft nicht mehr das ganze Leben bestimmt? Edna war Lehrerin in der kibbutzeigenen Schule.
Zuallererst habe ich gelernt, in Frieden mit meinen Bedürfnissen zu leben. Ich bin mit dem Gefühl aufgewachsen, dass ich nichts brauche. Alles war gut. Ich habe keine besonderen Bedürfnisse. Ich habe gelernt, meine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und nicht nur die Bedürfnisse der Gesellschaft oder die Bedürfnisse des Kibbutz.
Wir fahren zum Kibbutz Beit Oren, östlich der Hafenstadt Haifa. Hier wohnt jetzt Max Nathans, der Schwager von Edna. Auch er ist in Matsuwa zu Hause. Auch er wurde am 8. Oktober evakuiert. Ich treffe Max im Gemeinschaftshaus von Beit Oren mit seinen alten Möbeln, Postern und verschlissenen Orientteppichen. Das Dekor würde gut in eine kalifornische Hippie-Kolonie der 70er Jahre passen. Beit Oren wurde 1936 von 15 jungen Leuten gegründet, die hier ein Zeltlager und einen Wachturm errichteten. Mitte der 1980er Jahre kam der Kibbutz in finanzielle Schwierigkeiten. Praktisch alle jüngeren Mitglieder gingen weg. Max ist heute fast 90. Dass er Matsuwa verlassen musste, fiel ihm sehr schwer. In Matsuwa lebte er seit den 60er Jahren. Er kam damals als idealistischer junger Mann aus den Niederlanden. Max ist Elektriker.
Als ich nach Matsuwa kam, war das noch ein echter Kibbutz, in dem alle Entscheidungen in der Versammlung getroffen wurden. Wie viele Päckchen Zigaretten bekommen wir pro Woche? Da war zum Beispiel jemand, der sehr hart in der Bananenkultur arbeitete, aber viel rauchte. Er bat um mehr Zigaretten. Der Kibbutz lehnte das ab. Der Mann sagte, wenn ich die nicht kriege, dann gehe ich weg. Ich kann die Zigaretten nicht aus meinem Budget bezahlen. Das Geld, das jeder am Ende des Monats bekam. Er hat den Kibbutz verlassen. Da liefen die verrücktesten Dinge. Zigaretten, das war eine Notwendigkeit. Wenn man nicht rauchte, bekam man stattdessen auch keine Schokolade oder sonst was. Nur Zigaretten.
Billig und schnell landwirtschaftliche Siedlungen errichten zu können, besonders an den schon immer umstrittenen Grenzen, machte den Kibbutz in den Anfangsjahren zum wichtigsten Instrument der Siedlungs- und Sicherheitspolitik. Idealismus und die Selbstgenügsamkeit der Mitglieder bildeten die Voraussetzung für den Erfolg des Kibbutzes.
Ihr mocht kein Dinge privé haben.
Wir durften nichts privat besitzen. Wenn jemand ein Radio oder eine Stereoanlage mit Schallplattenspieler geschenkt bekam, musste die ins Clubhaus. Wenn jemand ein Auto benutzen wollte, konnte er sich dafür einschreiben. Du bekamst das Auto, aber musstest das Benzin selbst bezahlen.
Um die Kibbutzim herum wuchs der Wohlstand. In der israelischen Gesellschaft wurde Privatbesitz, wie auch anderswo, zum Maßstab eines erfolgreichen Lebens. Die Kibbutzmitglieder dagegen mussten sich ihre Kleidung immer noch im Lagerhaus des Kibbutzes aussuchen. Viel Auswahl gab es nicht und Individualität schon gar nicht. Und dann war da noch die Frage des Urlaubs.
Alle paar Jahre schickten sie dich für etwa 3 Wochen in den Urlaub nach Europa.
Nach Europa, auf Vakanzie.
Wenn du aber auf Kosten deiner Verwandtschaft schon im Urlaub gewesen warst, dann strichen sie dich von der Liste.
Auch die für den Kibbutz typische Verteilung der Arbeit passte bald nicht mehr.
Oft bekam man einen Job nicht deshalb, weil man studiert hatte und genau wusste, was man tun musste, sondern weil man an der Reihe war. Zufällig warst du gerade mit der Arbeit in den Bananen fertig und warst dort ziemlich gut gewesen. Okay, wir machen dich jetzt mal für ein Jahr zum Direktor der Textilfabrik. Wir hatten eine Textilfabrik. Wir haben mit dem Weben einfacher Matten begonnen und dann wurden wir mit Windeln und mit Laken bekannt. Doch in den letzten Jahren wurde falsch investiert. Die Leute, die die Fabrik managten, haben nicht gesehen, dass ganz Westeuropa aus dem Textilgeschäft ausgestiegen war. Alles wurde nach Indien, Asien und Lateinamerika verlagert. Und gleichzeitig haben wir in moderne Maschinen investiert. Auf einmal hatten wir hohe Schulden.
Die Fabrik ging pleite. Und damit der ganze Kibbutz. Die Matten und die Windeln, die Bananen und die Avocados, alles war Teil eines Betriebes. Alles wurde geschlossen, auch die Schule. Junge Familien wanderten ab. Der Kibbutz beschloss, sich auf Bananen und Avocados zu beschränken und einen Teil seines Bodens als Bauland zu verkaufen, für 100 private Eigenheime. Der Zustrom von Freiberuflern, die in die nahegelegenen Städte pendelten, gab Matsuwa Aufwind. Heute gilt der teilprivatisierte Kibbutz als reich.
Alles ist privatisiert. Das Telefon, das Internet, alles. Aber wir sind offiziell noch ein Kibbutz, weil wir jeden Monat einen bestimmten Betrag in einen Topf einzahlen, um Menschen zu unterstützen, die Hilfe brauchen. Das macht uns immer noch zu einem Kibbutz. Abgesehen davon ist es ein gewöhnliches Dorf. Wir feiern die Feiertage zusammen. Es gibt Leute, die sagen, nein, wir leben unser eigenes Leben. Wir machen nicht mehr mit. Auch die Leute in den neuen Häusern, die gehen zur Arbeit und haben nichts mit dem Kibbutz zu tun. Aber auch das ist in Ordnung.
Von den 250 Kibbutzim sind fast 90% privatisiert oder teilprivatisiert. Um mehr über diese Veränderung zu hören und über die Folgen für den Kibbutz und für Israel, fahre ich in den Osten des Landes nach Gadot, einen Kibbutz unmittelbar an der syrischen Grenze. Diese Grenze ist auf israelischen Landkarten nicht mehr zu finden. Das angrenzende Gebiet, die Golanhöhen, wurde nach 1967 annektiert. Ich bin hier mit dem Soziologen Shlomo Getz verabredet, Leiter des Kibbutz-Forschungsinstituts an der Universität Haifa. Der Kibbutz ist klein. Die Häuser und Gemeinschaftsgebäude aus den 70er Jahren sehen recht bescheiden aus. Nur in einem separaten Teil stehen teure, hochmoderne Villen.
Der Kibbutz war klein, weil er an der syrischen Grenze lag. Bis zum Sechstagekrieg war es sehr gefährlich, hier zu leben. Er hatte weniger als 100 Mitglieder. Auch nach dem Sechstagekrieg, als wir kamen, 10 Jahre, 15 Jahre nach dem Krieg, waren wir nur 200 Mitglieder. Weiter konnten wir nicht wachsen.
Wir sind etwa 20 Kilometer von der jetzigen Grenze mit Syrien entfernt und 25 von der mit dem Libanon. Während Shlomo und ich am Küchentisch seines Häuschens über die Vergangenheit sprechen, werden wir lautstark daran erinnert, dass Israel sich im Krieg befindet und das Leben hier auch heute noch gefährlich ist.
The kibbutz members here were very modest, didn't spend money and prefer to invest in the.
Die Mitglieder hier waren bescheiden, gaben kein Geld aus und investierten lieber in den Kibbutz als in ihrem Lebensstandard.
Die politische Wende kam Ende der 70er Jahre. Die rechtszionistische Likud-Partei unter Menachem Begin kam zum ersten Mal an die Macht. Die linken Parteien, Verbündete der Kibbutz-Bewegung, mussten in die Opposition. Begin, der sich als Volkstribun der Einwanderer aus den arabischen Ländern präsentierte, polemisierte gegen den Kibbutz als vermeintlichen Ort weißer Privilegien. Der Kibbutz und seine Mitglieder wurden ins politische Abseits gedrängt. Der Likud führte neoliberale Wirtschaftsreformen ein und strich dem Kibbutz die steuerlichen Vorteile. Viele Kibbutzim wurden zahlungsunfähig.
Es kam zu einer Vereinbarung zwischen den Banken, der Regierung und der Kibbutzbewegung, die bis 2013 galt. Dann hatten alle Kibbutzim ihre Schulden beglichen. Die Kibbutzim litten jetzt aber unter einem demografischen Problem. Junge Leute hatten gesehen, dass sie wegen der Schulden für 20 Jahre fast ihr ganzes Geld an die Banken zahlen müssten. Warum also im Kibbutz bleiben? Kibbutzmitgliedschaft ist freiwillig. Und so gingen viele junge Leute weg.
Kibbutz Gadot war so arm, dass Mitglieder nur alle 15 Jahre eine Auslandsreise machen konnten. Die Erneuerung, wie der Prozess des Schuldenabbaus in der Kibbutzbewegung gerne bezeichnet wird, fiel schwer. Auf der einen Seite lockte die Konsumgesellschaft, auf der anderen hatte der Kibbutz seinen Daseinsgrund verloren. Mitglieder erhielten jetzt einen Lohn, der sich nach dem Marktwert ihrer Arbeit richtete. Ein Einkommen von außen, so wie Schlomos Gehalt von der Uni, wurde direkt auf das private Konto überwiesen. Nur noch ein winziger Teil des privaten Einkommens muss heute an die gemeinsame Solidaritätskasse abgeführt werden. Welche Rolle sieht der Kibbutz überhaupt noch für sich?
Ich sehe als Soziologe das Problem darin, dass der Kibbutz noch keine nationale Mission gefunden
hat.
Die Kibbutzbewegung sucht danach. Das Einzige, was sie gefunden hat, ist Umweltverschmutzung und grüne Politik. Viele Kibbutzim engagieren sich da. Wir sind gerade mit dem Bau einer großen Solarstromanlage fertig. Wegen des Krieges funktioniert sie noch nicht. Viele Kibbutzim haben begonnen, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Aber bislang hat der Kibbutz noch nichts gefunden, was gut für das Land ist und nicht nur direkt mit dem Leben im Kibbutz zu tun hat.
Eine Rolle, die der Kibbutz offenbar sehr erfolgreich erfüllt, ist, Menschen von außen Bauland und Lebensqualität im Grünen zu verkaufen. Die Frage, die der Krieg aufgeworfen hat, ist allerdings, wie viel Lebensqualität kann ein Standort bieten, an dem man seines Lebens nicht mehr sicher ist? Warum haben sich Menschen entschieden, ausgerechnet an den israelischen Grenzen Eigenheime zu bauen?
Es ist billiger. Wenn du in den Kibbutz ziehst, musst du zum einen für das Bauland zahlen, das der Regierung gehört, und zum anderen das Haus bauen. Ein Haus zu bauen kostet überall gleich viel. Aber die Regierung gewährt eine Ermäßigung, wenn du dich an der Grenze niederlässt. Es ist also günstiger, an der Grenze zu bauen.
Zum billigeren Bauland kommen noch die Vergünstigungen bei der Einkommenssteuer. Noch immer also fördert der Staat die Kibbutzim, damit sie die Grenzen sichern. Das macht sie aber auch stark abhängig von der Politik. Welchen Einfluss hat der Gaza-Krieg auf die Kibbutzim? Wer will zurück? Wer nicht? Shlomo Getz untersucht die Frage gerade im Auftrag der Kibbutzbewegung. Die Untersuchung läuft noch. Welche Ergebnisse erwartet er?
Die Älteren werden zurückkommen, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Das Problem liegt bei zwei Gruppen. Einmal diejenigen, die kleine Kinder haben. Die wollen möglicherweise nicht zurück. Und das andere Problem ist, wer wird stattdessen kommen?
Okay,
nehmen wir an, dass 20% oder 30% der Bevölkerung nicht in den Kibbutz zurückkehren werden, weil sie Angst haben oder der Regierung nicht trauen. Wer wird an ihrer Stelle kommen? Denn wir brauchen eine lebendige Gesellschaft. Wenn wir keine jungen Familien mit kleinen Kindern haben, ist das keine richtige Gemeinschaft mehr. Das ist das Problem.
Neben erneuerbarer Energie und dem Traum vom Eigenheim haben manche Kibbuzim bei ihrer Suche nach einem neuen Sinn für sich auch neue Aufgaben gefunden. Aufgaben, mit der sich die Kibbutzbewegung, die Vertretung aller Kibbuzim, schwer tut.
The process of joining the kibbutz movement. It's a bureaucratic process.
Der Beitritt zur Kibbutzbewegung ist ein bürokratischer Prozess. Aber dahinter steht die große Frage, welche Beziehung zwischen der Kibbutzbewegung und den neuen städtischen Kibbuzim besteht. Diese Woche gab es Wahlen in der Kibbutzbewegung. Ich bin zuversichtlich, dass diese Beziehung, die oft ziemlich stürmisch war, sich verbessern und vertiefen wird.
Anton Marx, Sprecher des städtischen Kibbutz Mishol in Nofa Galil, einem Vorort von Nazareth.
Die Kibbutzbewegung hat nach der Privatisierung der meisten Kibbutzim viele Jahre lang vergessen, Verantwortung für die israelische Gesellschaft und die Bedürfnisse des Landes zu übernehmen. Es ginge mehr darum, für die eigenen Mitglieder zu sorgen. Eine Gemeinschaft, die nur nach innen schaut, verliert ihre Aufgaben aus den Augen. Die neue Führung der Kibbutzbewegung sieht das auch so. Sie will die Kibbutzbewegung von innen heraus erneuern und wieder zu einer Kraft bei der Gestaltung der israelischen Gesellschaft machen. Ich bin sehr dafür und denke, dass wir das gemeinsam schaffen können.
Ich treffe Anton in einem ehemaligen Wohnheim mitten im ärmsten Viertel von Nof HaGalil, einer der ärmsten Städte Israels. Im Wohnheim wohnen alle 150 Mitglieder dieses städtischen Kibbutzes zusammen. Ich bin in diesen Vorort von Nazareth gekommen, um mehr über städtische Kibbuzim zu erfahren. Aber zuerst will ich von Anton Marx, einem Einwanderer aus Manchester, wissen, warum die Beziehungen zwischen städtischen Kibbuzim und der Kibbutzbewegung so stürmisch waren, wie er sagt.
I think they were seen by the Kibbutz movement as traitors, like your place.
Wir wurden von der Kibbutzbewegung als Verräter angesehen, nach dem Motto, ihr gehört in den Kibbutz. Und wenn er nicht kommt, in gewisser Weise, um uns zu retten, dann seid ihr Verräter. Da gab es viele Emotionen und Verletzungen und einiges davon ist verflogen. Das lag an dem sehr schmerzhaften Prozess der Veränderung der Kibbuzim. Ich hoffe, dass wir jetzt ein wenig reifer sind und dass es mehr Verständnis und gegenseitigen Respekt gibt und dass wir unsere gewaltige Aufgabe Hand in Hand angehen können.
Was ist ein städtischer Kibbutz? Wie sieht das Leben hier aus? Und warum ausgerechnet Nof HaGalil?
Es war klar, dass wir in einer wirtschaftlich benachteiligten Umgebung leben wollten. Und als Pädagogen war uns klar, was wir beitragen konnten. Das ist unser Beruf.
Die Hälfte der 150 Bewohner des vor 20 Jahren entstandenen Stadtkibbutz sind Lehrer und Erzieher, die im Viertel eine Vielzahl von Initiativen entwickelt haben. Sie werden alle von der Stadt oder von nationalen Regierungsstellen bezahlt, unter anderem vom Erziehungs- und vom Familienministerium.
Wir sprechen mit Kindern auf der Straße und versuchen, sie einzubeziehen. Wir haben in der Nachbarschaft einen Kindergarten eröffnet und später die örtliche Grundschule übernommen. Heute betreiben wir diese öffentliche Schule über das Bildungsministerium. Ungefähr die Hälfte des Teams, das in der Schule arbeitet, kommt aus dem Kibbutz. Dieser Kibbutz von Pädagogen engagiert sich sowohl in der nicht-schulischen wie in der schulischen Bildung und in anderen Projekten.
Warum definiert sich Mishol als Kibbutz? Wird der Kibbutz nicht als ländliche Kollektivsiedlung verstanden, die Landwirtschaft betreibt?
Der ursprüngliche Zweck des Kibbutz bestand darin, Verantwortung für die Bedürfnisse des Landes zu übernehmen. Vor 140 Jahren war das Sümpfe trockenlegen, die Grenzen verteidigen, neue Gemeinschaften schaffen und Landwirtschaft betreiben. Die heutigen Bedürfnisse Israels sind die der armen städtischen Gebiete, der Kampf gegen Rassismus, Gewalt und Armut. Die Idee ist dieselbe. Wir teilen unsere Einkommen. Ausschüsse entscheiden über die Ausgabe in den verschiedenen Bereichen. Die Arbeit, die wir verrichten, ist bezahlt und die Gehälter gehen auf das Bankkonto des Kibbutz. Jede Gruppe erhält dann jeden Monat einen Betrag, entsprechend der Anzahl der Erwachsenen und Kinder. Die meisten Ausgaben werden allerdings direkt vom Bankkonto des Kibbutz gedeckt. Die Miete, Rechnungen, Transportmittel, Telefone, Bildung oder Gesundheit. Die Gruppen erhalten einen Betrag für Lebensmitteleinkäufe, ein paar Klamotten, etwas Unterhaltung und das war's.
Das alte Konzept des Kibbutz, in dem alles geteilt wird, ist in einer Hinsicht angepasst. Michol versteht sich als ein Kollektiv von Gruppen.
Wir haben vom alten Kibbutz gelernt, dass es sehr, sehr schwierig ist, eine vertrauensvolle, ehrliche und offene Beziehung unter 300, 400, 500, 1000 Menschen aufrechtzuerhalten. Das war die Größe des alten Kibbutz. Das Modell einer Gruppe von Gruppen ermöglicht ein höheres Maß an Intimität, Verständnis und Dialog unter einer kleineren Anzahl von Menschen. Diese Ehrlichkeit, dieses Vertrauen ist nötig, um so leben zu können.
Im heutigen Gebäude des Kibbutz hat jede Gruppe ein eigenes Stockwerk. Die Gruppen haben ein gewisses Maß an Autonomie.
Jede Gruppe in diesem Gebäude besteht aus 10 bis 15 Erwachsenen und ebenso vielen Kindern. Die Gruppen haben Gemeinschaftsräume mit Esszimmer und Küche. Die Gruppen essen gemeinsam, normalerweise freitags. In diesem Gebäude wird es also 3, 4, 5 Abendessen am Freitagabend geben. Jede Gruppe verwaltet ihre Finanzen anders. Bei einigen wird das monatliche Budget, das die Gruppe erhält, je nach Anzahl der Kinder zu gleichen Teilen auf die Familien verteilt. Oder es gibt eine offene Kasse und die Leute nehmen sich, was sie brauchen. Alles basiert auf Vertrauen. Ich kann eine Kibbutz-Kreditkarte nehmen und sie benutzen und niemand wird mich daran hindern. Wir tragen Verantwortung füreinander.
Die Probleme von Nof HaGalil, der Stadt mit mehr als 40.000 Einwohnern, in der sich Kibbutz Michol befindet, spiegeln viele der ungelösten Fragen des Landes. Der Ort liegt auf einem Hügel über der größten arabisch-christlichen Stadt Israels und hieß ursprünglich Obernazareth. Die Stadt sollte ein jüdisches Gegengewicht bilden in einer Region, in der die arabisch-palästinensische Bevölkerung die Mehrheit hat. Aber die Bestimmung als Stadt für jüdische Bewohner ließ sich nicht lange aufrechterhalten. Nazareth litt und leidet unter großer Wohnungsnot. Und so zogen auch palästinensische Bürger in den neuen Vorort. Heute bilden sie 30% der Bewohner. Sie bleiben allerdings für viele Dienstleistungen auf Nazareth angewiesen. Denn der von rechten Parteien beherrschte Stadtrat von Nof HaGalil will am jüdischen Charakter des Ortes festhalten. Bislang wurde der Bau von Kirchen, Moscheen oder arabischsprachigen Schulen deshalb abgelehnt.
Die erste Sprache, die man auf der Straße hört, ist Russisch. Die zweite Sprache ist Arabisch, die dritte Hebräisch. Wenn es auf nationaler Ebene Spannungen gibt, gibt es auch Spannungen hier. Hier leben viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, überdurchschnittlich viele Menschen, die Sozialhilfe beziehen, und viele alte Menschen. Wir sehen es als Teil unserer Aufgabe, mit all diesen Bevölkerungsgruppen zusammenzuarbeiten.
In Israel leben die arabischen und jüdischen Bevölkerungsgruppen meist getrennt. Nof HaGalil ist eine von einem halben Dutzend gemischten Gemeinden des Landes. Gab es nach dem Überfall am 7. Oktober und während des darauffolgenden Krieges Zwischenfälle in der Stadt?
Es gab ein oder zwei Zwischenfälle. Aber es hätte leicht zu einer Katastrophe kommen können. In den ersten 4 Monaten unternahmen wir nächtliche Patrouillen. Mitglieder der jüdischen und arabischen Gemeinschaft fuhren mit Tee und Keksen abends durch die Stadt, unterhielten sich mit Menschen in den Parks und sagten, wir Juden und Araber leben hier zusammen. Wir haben dafür gesorgt, dass die Stadt ruhig blieb. Nach dem 7. Oktober war das ein wesentliches Projekt. Denn es gibt hier Kräfte, die wollten die Situation ausnutzen, um Spannungen verschärfen.
Der Kibbutz organisiert seit 5 Jahren wöchentlich gemeinsame Veranstaltungen für arabische und jüdische Bürger, Ausflüge und Theatervorstellungen. Sie unterhalten auch einen gemeinsamen Gemüsegarten. Eine Idee, die von der vom Kibbutz betriebenen Grundschule und den beiden Kindergärten übernommen wurde. Die Grundschule Atzmon ist gemischt. Ein Schultyp, den es in Israel eigentlich nicht gibt.
Die Schulbevölkerung von Atzmon besteht im Wesentlichen aus der Bevölkerung des Viertels. Einem gemischten Viertel von Juden und Arabern. Es gibt hier viele russischsprachige Kinder und Kinder, die in den letzten Jahren aus der Ukraine kamen. Wir haben Kinder, die in Israel geboren wurden, aber russischsprachig aufgewachsen sind. Und ich habe hier arabischsprachige Kinder, deren Familien aus den unterschiedlichsten Gründen hierher kamen, hauptsächlich wegen der Sozialwohnungen.
Shira Yadeni, Kibbutz-Mitglied und Leiterin der Grundschule. In Israel sind die öffentlichen Grund- und Oberschulen in ethnisch-religiöse Richtungen aufgeteilt. Es gibt 3 verschiedene Schultypen: jüdisch, jüdisch-religiös und arabisch. Atzmon gehört keiner dieser Richtungen an. Für diese gemischten Schulen, von denen nur eine Handvoll existieren, gibt es keine eigenen Lehrmittel und keine festen Lehrpläne. Der Kibbutz hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Lehrpläne zu entwickeln.
Ich bin damit beschäftigt, 2 Drittel der Kinder hier Hebräisch als Zweitsprache beizubringen. Hebräisch zu unterrichten ist hier also völlig anders. Wir wollen allen Kindern ein Gefühl von Respekt und Zugehörigkeit geben. Wie feiert man hier Feiertage? Ein Kind muss sich in seiner eigenen Kultur ausdrücken und wohlfühlen können. Der Platz der Muttersprache in der Schule ist wichtig. Aber wie schafft man auch Gemeinsames? Das ist ein Thema, mit dem ich mich seit Jahren beschäftige. Denn die Unterschiede sind sehr deutlich, das Gemeinsame aber nicht. Es ist wichtig, etwas Gemeinsames zu schaffen. Und das haben wir mit dem Gewächshaus erreicht.
Die Schule hat auf dem Schulhof ein riesiges Gewächshaus gebaut, das auch ein Klassenzimmer umfasst. Hier kommt der Ansatz von Kibbutz Mischol zusammen mit den Umweltinitiativen der anderen, erneuerten Kibbutzim. Alles im Gewächshaus besteht aus wiederverwerteten Materialien, die von den Schülern eingesammelt werden. Der Strom kommt aus Solarzellen, das Wasser aus der Regentonne. Hier wird etwas über eine gemeinsame Zukunft gelernt, die nicht direkt mit der trennenden Gegenwart verbunden ist. Wie reagierten die Schüler und Eltern auf den 7. Oktober und den Krieg?
Der 7. Oktober führte hier nicht zu einer Explosion. Die Menschen hatten das Gefühl, dass sie hier akzeptiert werden, egal wer sie sind. So haben wir das gemeinsam tapfer überstanden. Schon vor dem Krieg gab es alle möglichen Ereignisse, die den Hass und die Feindschaft schürten. Aber wir sagen den Kindern hier ständig, wir sind hier alle anders, aber wir sind Freunde.
Durch den Schutt des Kibbutz Be'eri zu laufen, zwischen den schwarzen Ruinen, den schmucken Einfamilienhäusern mit ihren eingestürzten roten Dächern und den Einschussspuren von Kugeln und Granaten, ist erschütternd. Während ich fassungslos durch den Kibbutz gehe, sind in der Ferne Explosionen zu hören. In Gaza wird noch gekämpft. Kibbutz Be'eri war mit seinen 1000 Einwohnern und dem Druckhaus Be'eri, einer hochspezialisierten Druckerei für Ausweise und Kreditkarten, einer der reichsten Kibbutzim des Landes. Am 7. Oktober wurden mehr als 10% der Bewohner getötet oder entführt und ein Drittel der Häuser zerstört. Im Moment befindet sich nur ein kleines Team im Kibbutz, um die Druckerei und die Landwirtschaft am Laufen zu halten. Alon Pauker kommt hier nur tagsüber auf Besuch. Er wohnt mit seiner Familie zusammen mit den anderen Kibbutz-Mitgliedern in Notunterkünften in der 40 Kilometer entfernten Stadt Be'er Sheva. Auf dem außerhalb von Be'er Sheva gelegenen Kibbutz Hatzerim entsteht gerade eine ganze Siedlung für die Überlebenden.
Die meisten von uns denken, dass wir mit dieser Situation nicht mehr leben können. Wir werden Be'eri nur dann wieder aufbauen, wenn sich die Situation hinter der Grenze völlig geändert hat. Die meisten Familien mit Kindern werden in dieser Situation nicht in den Kibbutz zurückkehren. Selbst wenn sich jemand persönlich sicher fühlt, können wir als Gemeinschaft erst zurückkehren, wenn die Situation eine völlig andere ist.
Bis dahin können aber noch Jahre vergehen.
Das liegt am politischen Kontext. Benjamin Netanyahus Politik besteht darin, die Hamas zu stärken und die palästinensische Autonomiebehörde zu schwächen. Das ist verrückt. Es ist verrückt, weil wir zwischen den beiden Fronten sitzen, Hamas und Netanyahu. Das ist eine Situation, für die es keine Lösung gibt. Am 7. Oktober waren wir im Grunde ein Opfer dieses sehr tiefgreifenden Problems.
Alon Pauker glaubt, dass der Kibbutz neu entstehen und die Grenze wieder sichern wird. Wir müssen aber auch an Alternativen denken, sagt er. Denn für eine wirkliche Lösung braucht das Land eine politische Wende.
Das Hauptproblem der zionistischen Existenz und des Staates Israel ist die Palästinenserfrage. Sie muss gelöst werden. Man kann keinen Frieden mit Marokko oder den Emiraten schließen und denken, dass dieses Problem damit verschwinden wird. Eine Mehrheit der israelischen Bevölkerung, Bürger und Regierung, ignoriert dieses Problem lieber.
I say again and again in my lectures, in one time it will explode on our face.
Ich sage immer wieder in meinen Vorträgen, eines Tages wird es uns um die Ohren fliegen.
Der Überfall vom 7. Oktober und der Krieg habe dem Kibbutz aber auch neue Chancen gegeben, sagt Alon Pauker, die Grenzen zu sichern und damit wieder eine nationale Rolle zu übernehmen. Aber sind die Bewohner der heutigen Kibbutzim wirklich dazu bereit? Die politische Zukunft Israels war noch nie so unklar.
Zurück zur Utopie. Der Kibbutz sucht nach einer neuen Rolle. Ein Feature von Daniel Zielbrecher. Es sprachen Andreas Grotgar, Jean-Paul Beck, Sigrid Burkholder, Marc Fischer und Bruno Winzen. Ton und Technik: Eva Pöpplein und Oliver Dannert. Regie: Matthias Kapohl. Redaktion: Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024.